Wenn du jetzt auf einem 6000er in Bolivien stehst und zurückdenkst an dein 18-jähriges Ich, würde es dich überhaupt erkennen oder würde es dich für einen Hochstapler halten?
Wenn ich in mein jüngeres Ich reingucke, das im Keller aufgewachsen ist, dann hätte ich mir nicht mal vorstellen können, überhaupt so richtig aus dem Haus zu gehen.
Indonesien, das gesagt, ein absolutes Lieblingsland. Wenn man aus Bali es rausschafft, dann ist es einfach der Hammer.
Ich finde Indonesien so super, weil es so vielseitig ist. In kleinen Orten halten, auf Märkte gehen, mit Locals in Kontakt kommen, das ist einfach super cool. Es gibt super schöne Strände auch auf Lombok.
Darüber sprechen wir auch, über das Loch nach dem Reisen.
Das wird immer größer, wie so ein Snowball-Effekt sozusagen. Das wird immer größer, das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, das steigt immer mehr und das alles zahlt in das eigene Mindset ein.
2, 3 Orte, die dir am Herzen liegen, die du teilen möchtest?
Ganz klar, also
Patrick, willkommen zurück.
Dankeschön.
2. Teil. Wir haben eine ganz, ganz tolle erste Folge aufgenommen zum Thema Psychologie des Reisens, des Langzeitreisens, der Weltreise, was ja auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch gewesen ist, so auch so ein bisschen so in deinen Kopf so reinzukommen, aber auch in die allgemeine Psychologie, die beim Reisen halt so eine Rolle spielt. Und ich möchte diese Folge jetzt mal ein bisschen dafür nutzen, um mal über deine Reise, eigentliche Reise zu sprechen. Wir haben ja schon ein bisschen so gehört, überfallen worden am ersten Tag in Südamerika, viele verschiedene Erlebnisse in anderen Kontinenten. Und du hast ja die erste Folge, haben wir damit geöffnet, mit das Leben in Deutschland ist teurer als das Leben on the road. Man kann ganz viel erleben, unter anderem auch die Antarktis, wenn man sie ein bisschen stretcht, also auf die ganze Reise gesehen. Ist das günstiger als das, was man halt hier im Alltag so ausgibt? Und deswegen sprechen wir zum Schluss auch so ein bisschen mal so über, ja, was kostet das? Was hat dich das gekostet? Einfach damit man eine Zahl mal gehört hat. Das Kellerkind, von dem wir am Anfang gesprochen haben in der ersten Folge. Wer jetzt die erste Folge noch nicht gehört hat, der sollte vielleicht mal hier pausieren und zurückgehen und dann hier weitermachen. Aber das Kellerkind, von dem wir am Anfang gesprochen haben, du hast gesagt, du bist früher ein Kellerkind gewesen, du bist jetzt totale Kontaktmonster, du bist offen, Reisen, also nicht diese Reise, aber Reisen an sich, du reist seit über 10 Jahren, haben dich persönlich wahnsinnig verändert. Wenn du jetzt auf einem 6000er in Bolivien stehst und zurückdenkst an dein 18-jähriges Ich, würde es dich überhaupt erkennen oder würde es dich für einen Hochstapler halten?
Definitiv Letzteres, denn wenn ich in mein jüngeres Ich reingucke, das im Keller aufgewachsen ist, dann hätte ich mir nicht mal vorstellen können, überhaupt so richtig aus dem Haus zu gehen, beziehungsweise länger als 2, 3 Stunden auch in der Natur oder in der Sonne zu sein. Sondern da hatte ich eher Interessen für meinen Computer. Aber das sind so Erlebnisse wie zum Beispiel der Huayana Potosi in Bolivien, der höchste Punkt, auf dem ich war, mit über 6000 Metern, wo man dann schon ehrfürchtig auch zurückblickt und so sagt, okay, da habe ich es jetzt zum Sunrise hingeschafft, in einer Höhe, wo es dann hinsichtlich der Luft dann schon wirklich dünn wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich dann so zurückblicke und sage, wow, ey, das habe ich für mich geschafft. Was auch so ein bisschen sinnbildlich ist für die Dinge, die man auf Reisen auch erlebt, für die Entwicklung und für die Power sozusagen, die das Reisen auch mit sich bringt.
Jetzt warst du auf der Reise 1,5 Jahre unterwegs. Das sind 500 und ein paar zerquetschte Tage, 560 glaube ich insgesamt warst du unterwegs und hast extrem viel erlebt. War es auf allen Kontinenten, wie wir schon mal besprochen haben. Und wir können jetzt natürlich nicht jede einzelne Station uns ganz genau im Detail anschauen, aber wir können mal so ein bisschen so ein paar einzelne überfliegen. Nimm uns mal mit, um uns jetzt mal so ein bisschen so ein grobes Bild zu schaffen. Wie ging's von Deutschland aus los?
Genau, also es ging von Deutschland aus erstmal nach Thailand. Ein happy place für mich, ein Land, wo ich schon 2 Mal vorher war. Bewusst gewählt, um in die Reise hineinzukommen. Und Südostasien ist ja für einen Backpacker, für einen Solo-Traveler ein sehr, sehr dankbares Land, weil es A, erstmal klimatisch super gepasst hat im Januar 2024 auch nach Südostasien zu fliegen. Und weil es dort ja super viele andere Traveler gibt, die man kennenlernen kann. Man findet relativ schnell Anschluss. Es ist rein kostentechnisch auch relativ gut machbar. Und habe mich dann so ungefähr 2,5 Monate im südostasiatischen Raum bewegt. Immer schön auf dem Landweg von Thailand nach Laos erst und dann nach Kambodscha bewegt. Habe mich dann entschieden, nach Malaysia runter zu fliegen und habe dann so diesen Abschnitt nach 2,5 Monaten in Singapur beendet. Also relativ klassische Route für viele, viele Traveler, die dort unterwegs sind.
Banana Pancake
richtig,
Trail.
Genau. Genau, das war super Beginn. Ich bin auch richtig in den Travel vorangekommen, habe super viele Leute kennengelernt und habe dann aber auch schon gemerkt, so in den Laos, so nach Woche 6, 7, dass es irgendwann ein bisschen viel wird und habe mich dann bewusst für eine Region entschieden, die ich vor der Reise eigentlich eher ausgeschlossen habe tatsächlich, als ich mit Freunden gesprochen habe und habe mich dann entschieden, eher in den ostasiatischen Raum zu fliegen. Heißt also, ich habe einen Stopp gemacht in Peking in China. Aufgrund der Visabestimmungen, die noch sehr, sehr frisch waren, war es erlaubt, 14 Tage, glaube ich, visafrei nach China einzureisen. Wenn ich mittlerweile richtig informiert bin, sind es sogar 30 Tage. Und habe das dann genutzt, um mir Peking anzuschauen, um auf die chinesische Mauer zu gehen, die super beeindruckend war. Also ganz, ganz klare Empfehlung, nach Peking zu gehen. Und war dann so ungefähr 2 Monate im ostasiatischen Raum unterwegs. Das heißt also, neben Peking war ich in Südkorea unterwegs, in Japan und in Taiwan. Einer Region, die kulturell halt doch ganz anders ist als Südostasien, weil die Menschen viel, viel introvertierter sind. Da ist es nicht so, dass man auf der Straße super schnell mit Leuten ins Gespräch kommt. Und das war in dem Moment für mich als Solo-Traveler aber trotzdem genau der richtige Move, weil ich mich dort von den ganzen sozialen Kontakten erholen konnte und meine Social Battery wieder aufladen konnte. Und deswegen etwas, was ich relativ spontan geplant habe und was ich niemals bereue, weil ich genau in der Zeit auch den größten Persönlichkeitssprung gemacht habe, den wir in der ersten Folge besprochen haben. Dann war ich quasi wieder bereit für mehr Social Life sozusagen, bin nach Indonesien runtergereist, so langsam ostwärts mich weiter bewegt, habe dort den Monat Pause auch auf Bali eingelegt, habe einen anderen Monat, war ich viel auf verschiedensten Inseln in Indonesien unterwegs. Immer noch eins meiner Lieblingsländer, weil es einfach super vielseitig ist. Es ist wirklich, ich liebe die Leute in Indonesien, die Natur, die ganzen Aktivitäten, die man da machen kann. Super, super cool. Vor allem, wenn man es rausschafft aus Bali, ist ein super, super tolles Land. Und bin dann so langsam Richtung Ozeanien weiter. Habe ungefähr 2 Monate in Australien und in der Südsee verbracht. Circa 6 Wochen in Australien verbracht, auch eine große, große Strecke zurückgelegt. Also vom Norden, vom Northern Territory runter Richtung Adelaide nach South Australia, über Melbourne nach Sydney. Also das halbe Land sozusagen durchquert mit dem Greyhound-Bus. Die eine oder andere Nacht auch in einem Bus verbracht. Ja, krass.
Also gar nicht mehr mit dem Camper, sondern
genau, mit dem Bus. Und weil es mir da die größte Flexibilität gegeben hat und weil das Wetter in unserem Sommer ja in den meisten australischen Gebieten eher winterlicher ist, beziehungsweise herbstlicher. Und da habe ich mich entschieden, dann eher ins Outback zu gehen, weil es da auch noch schön warm war. Und der Uluru halt auch super beeindruckend ist, das mal zu sehen. Und wenn man da dann so in dem Swag, in so einer Art Schlafsack liegt und dann so hoch in die Sterne guckt und dann so denkt, wow, hier bin ich jetzt. Total einsamer Moment. Es ist alles super still und auch nochmal so ein anderer reflektierender Moment, wo ich so denke, wow, das ist jetzt wirklich wahr, das mache ich jetzt hier. Und ja, bin dann langsam Richtung Südsee. Ich habe 2 Stops gemacht auf den Cook Islands, was so ungefähr 3 Flugstunden entfernt ist von Neuseeland, gar nicht weit weg von der Datumsgrenze. Und bin dann nach French Polynesia geflogen, ein Sehnsuchtsort auch vieler anderer Menschen, sowohl Urlauber als auch Reisender, war da auf 2 Inseln unterwegs und ich kann bestätigen, es ist eine wahnsinnig schöne Region dort. Also unfassbar. Es ist schon ein bisschen komisch gewesen, so nach ungefähr 7 Monaten dann einen europäisch angehauchten Supermarkt wieder zu sehen, weil es ja, ja irgendwie ja zu Frankreich dazugehört. Aber ich glaube, der Supermarkt und so ein bisschen der Influencer in den Leuten ist auch das einzig Europäische, was dann da war. Wenn ich sonst so auf die Palme, auf die Kokosnüsse, auf die Strände, auf die Tierwelt gucke, dann hatte das relativ wenig mit Europa zu tun, was ich super wertgeschätzt habe. Und bin dann in die USA geflogen. Ich kann mich noch erinnern, French Polynesia bin ich so ungefähr um 20 Uhr schlafen gegangen, weil es einfach tot war. Am nächsten Tag dann in Las Vegas gelandet, wo es genau das Gegenteil ist. Also dort geht's um 20 Uhr erst so richtig los. Hab zum ersten Mal nach damals 8 Monaten bekannte Gesichter gesehen. Freunde haben mich besucht in den USA, haben einen 3-wöchigen Roadtrip an der West Coast gemacht und bin dann nach Mittelamerika, sozusagen von Mexiko, die Linie runtergereist bis nach Costa Rica. Ungefähr, ich glaube, auch 2,5 Monate unterwegs gewesen und habe mich dann entschieden, nach Südamerika zu fliegen. Mein erstes Land war Argentinien, ganz im Süden. Habe klimatisch bedingt so ein bisschen das südamerikanische Feld von unten aufgerollt. Also in Argentinien gestartet, dort ja die einerseits nicht so schöne, aber andererseits auch sehr positiv prägende Erfahrung mit dem Überfall gehabt. Und bin dann so durch Argentinien, durch den Norden gereist, habe dann einen Abstecher in die Antarktis gemacht, wo ich den 6. Kontinent bereisen konnte, auf meiner Reise zumindest. Und bin dann so langsam hoch Richtung Brasilien, die Iguazu Falls zum Beispiel gesehen, Karneval in Rio gefeiert, was eine richtig krasse Erfahrung auch ist, überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Karneval hier. Jetzt im Februar war ich im Rheinland unterwegs und das ist schon cool, aber Rio ist nochmal next level in der Hitze, mit dem Vibe einfach der Leute, mit der Fröhlichkeit. In Kolumbien war ich insgesamt 2 Monate unterwegs, auch wirklich ein super, super tolles Land. Es ist sicherer, als man so denkt. Natürlich sollte man anders, sag ich mal, auch bewusst reisen in Kolumbien, aber es ist doch sicherer, als man sich das so vorstellt. Und war dann noch in Peru im Amazonasgebiet, habe ich die Grenze überquert bis nach Bolivien. Und dann hatte ich quasi 6 Kontinente von 7. Geld wurde langsam dann doch knapp. Der Rückflug, der schwirrte so im Kopf. Und schwirrte aber noch ein anderer, der 7. Kontinent, jetzt auf meiner Reise zumindest, noch so im Kopf, der in meinem Reiseblog, den ich auch gemacht habe, so als grau noch erschienen ist. Das war Afrika. Und da habe ich es mir nicht nehmen lassen, trotz der wenigen Zeit dann noch einen Stopp in Marokko zu machen. Sozusagen auf dem Heimweg bin ich erst nach Marokko geflogen und habe dann in mehreren Überraschungswellen meine Familie, meine Freunde besucht. In deinem Geburtsort auf Mallorca war ich auch noch. Habe da Freunde überrascht und bin dann nach 1,5 Jahren zurück nach Deutschland gekommen. Niemand, bis auf einen Freund, niemand wusste, dass ich wiederkomme. Und kannst dir vorstellen, wie überraschend das für alle war und wie cool es auch für mich persönlich war, wieder heimzukommen. Wie komisch aber auch, weil nach einer solch langen Zeit ist es schon etwas anderes, auch wieder heimzukommen.
Darüber sprechen wir auch, über das Loch. Nach dem Reisen später. Und du hast jetzt gerade richtig viele, viele krasse Erlebnisse angesprochen, von denen ich mal so ein bisschen so ein paar rauspicken möchte. Indonesien, das gesagt, ein absolutes Lieblingsland. Wenn man aus Bali es rausschafft, dann ist es einfach der Hammer. Hast du da so 2, 3 Orte, die dir am Herzen liegen, die du teilen möchtest?
Ganz, ganz klar. Also es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, was so die eigene Präferenz ist. Ich finde Indonesien so super, weil es so vielseitig ist. Ich bin ein absoluter Fan von Vulkanen und deswegen ist die Insel Java definitiv zu nennen, mit den mittlerweile ja sehr, sehr touristischen Vulkanen Bromo und Ijen. Dann hat man auf Bali so diesen Lifestyle, das ist sicherlich am einfachsten, auch mit Leuten in Kontakt zu kommen. Hat also schon auch irgendwie so einen eigenen Charme, aber nicht so den indonesischen Charme aus meiner Sicht. Dafür müsste man dann eher weiter in Richtung Osten gehen. Lombok zum Beispiel ist eine Insel mit super schönen Reisterrassen. Man hat auch da mit dem Rinjani einen Vulkan mit einer echt fordernden Tour, die man machen kann. Sich einfach einen Scooter auszuleihen und dahin fahren, wo man möchte. In kleinen Orten halten, auf Märkte gehen, mit Locals in Kontakt kommen. Das ist einfach super cool. Es gibt super schöne Strände auch auf Lombok. Und dann weiter nach Osten. Ich habe auch die Segeltour gemacht oder die Bootstour von Lombok nach Flores. Das ist die Insel, wo der Komodo National Park im Westen auch located ist. Viele Leute machen aus meiner Sicht so ein bisschen einen Fehler und verlassen dann Flores, nachdem sie den Komodo National Park gesehen haben, der super beeindruckend ist. Ja, fand ich auch super, super schön. Ich war dort tauchen, wahrscheinlich einer der coolsten Tauchspots der Welt. Aber Flores an sich, die Insel, die ist auch so schön, die ist sehr wenig touristisch und ich habe mir da einen Roller geliehen, war 5 Tage unterwegs und ich übertreibe ein bisschen, aber ich habe ein bisschen Muskelkater vom Winken bekommen, weil jedes Mal, wenn ich durch die Ortschaften da gefahren bin, die Kinder, die Leute, die Menschen, die waren so happy, mich gesehen zu haben. Und das sind so Erfahrungen, das macht für mich Indonesien aus, so diese Vielfalt, die es immer noch zu einem meiner Lieblingsländer macht.
Aber das ist voll schön. Also ja, übertrieben, aber da kommt diese Freundlichkeit der Indonesier so wahnsinnig gut rüber. Du bist dann weiter nach Australien gegangen und da ist mir tatsächlich dein Satz jetzt hängen geblieben, da am Uluru im Swag zu liegen und diese Sterne zu sehen. Nimm uns doch mal bitte in diesen Moment mit. Weil ehrlich gesagt, ich glaube, das machen relativ wenige. Also die fahren zum Uluru, die bleiben da auf dem Campingplatz irgendwie stehen und laufen da um den Felsen herum und that's it. Aber diese Natur tatsächlich richtig zu spüren und dieses Nichts, diese Ruhe da, das ist schon auch was ganz Besonderes.
Ist es, definitiv. Ich habe da eine Tour gemacht aus Alice Springs. Das ist ja die Stadt, die ungefähr so 3-4 Autostunden vom Uluru / vom Ayers Rock weg ist. Und ja, wir hatten die Möglichkeit, nicht nur um den Uluru rumzugehen, sondern auch dort zu übernachten, dort in der Nähe in einem Camp zu übernachten, wo man in Swags, das sind so größere Schlafsäcke, um ein Lagerfeuer herum sozusagen auf dem Boden liegt, der relativ warm ist, aber nicht zu heiß, also da keine Panik haben, sondern eher den Moment genießen. Und wenn man da dann sitzt, wenn man sich mit anderen Travelern erst noch unterhält, aber dann man so merkt, dass allmählich so Stille reinkommt und man dann hochguckt und die Sterne einfach nicht zählen kann, weil es so, so viele sind, dann ist das einfach ein Erlebnis, was ich persönlich auch niemals vergessen werde. Also im Allgemeinen nicht und für mich speziell noch eine Sondersituation, weil ich sozusagen die Entscheidung für diese Weltreise auch ungefähr, als ich hochgeguckt habe, an dem Punkt getroffen habe, weil ich mich noch daran erinnern kann, dass ich im Jahr 2023 von einer Dienstreise aus Sydney heimgeflogen bin und mir dort dann zum ersten Mal Gedanken gemacht habe, ob ich diese Reise machen möchte oder nicht. Ich habe mir eine Pro-Kontra-Liste geschrieben. Ich habe die Gedanken fließen lassen sozusagen. Und ich habe da auch noch ein Bild von gemacht, wie ich im Flieger saß. Man sieht den Screen vom Flugzeug im Hintergrund. Und das Flugzeug hat sich gerade ungefähr über Alice Springs befunden. Und deswegen war es für mich auch nochmal ein ganz spezieller Moment, weil ich hochgeguckt habe und gesagt habe, okay, das ist möglich. Wenn man sich ein gewisses Ziel setzt, wenn man einen Traum hat und den verfolgt, dann kann so viel Cooles, so viel Positives passieren. Und in dem Moment habe ich dann so gedacht, ja, du hast in dem Moment sozusagen angefangen mit diesem Entscheidungsprozess. Und es waren 12 oder 13, 14 Monate später lag ich dann da unten, war mitten auf der Reise und konnte den Moment auch mit vielen coolen anderen Travelern teilen, die dann da mit auf der Tour waren. Und das ist einfach etwas, wo man so begreift, okay, wie viele Leute schaffen es wirklich in das Outback in Australien?
Ja, richtig cool. Wir haben uns im Vorgespräch vor ungefähr so anderthalb, 2 Stunden über Botswana haben wir gesprochen und über unseren Wilderness Trail, den wir da machen, für den du dich halt so interessierst. Und deswegen fand ich halt, als du gesagt hast, der Swag am Uluru. Das war halt cool. Und deswegen, ich sehe dich da total in Botswana, im Busch mit uns wandern, am Lagerfeuer sitzen und an dieser krasse, krasse Sternhimmel, der halt ähnlich ist wie halt da am Uluru, weil halt eben keine Lichtverschmutzung da ist. Der einzige Unterschied ist, dass du bei uns halt im Hintergrund noch Hyänen hörst und Löwen.
Das macht's noch cooler.
Und das macht's irgendwie noch ein bisschen cooler und ist einfach so krass, krass, krass besonders. Du bist dann durch Australien gereist und du hast dann, also das ist so krass, weil diese Reise ist ja auch so voller Kontraste. Also du hast halt eben diese Orte. Bevor ich noch weiter gehe in die Reise, dann hast du auch noch was gesagt zum Thema coole Traveler drumherum. Und ist ganz cool. Du hast, eigentlich ist diese Reise ja auch so ein Mix. Du bist ja auch alleine gereist, du hast andere Reisende getroffen, aber du hast halt auch zwischendurch relativ viele Gruppenreisen gemacht, indem du halt eben dich halt, ne, das ist ja so gesehen eine Gruppenreise, auch wenn es nur eine Nachtaktivität ist. Aber wie ist das so, dieses so, ich bin auf alleine gestellt und dann wechsle ich in eine Gruppenreise und dann gehe ich mit dem Flow. Und das sind ja auch alles ähnliche Leute,
genau,
oder?
Genau, also es sind sehr viel ähnliche Leute, von denen man super viel lernen kann, weshalb ich auch jeder und jedem immer wieder empfehlen würde, kommt in die Gespräche rein, tauscht euch mit anderen Travelern aus. Die haben alle die gleichen Struggles irgendwie. Die haben alle ein ähnliches Mindset, was das dann insgesamt auch so so wertvoll macht, sich mit anderen Travelern auszutauschen. Und der Mix, du hast den Mix angesprochen, das ist auch etwas, was meine Reise auch ausgemacht hat. Das ist vielleicht auch so ein bisschen typbedingt, aber ich habe immer sehr davon profitiert, sowohl was die Leute angeht, immer wieder eine Abwechslung zu haben. Also ich hatte Passagen, wo ich allein unterwegs war, wo ich von Freunden Besuch bekommen habe, wo ich andere Travelers kennengelernt habe, mit denen ich dann auch mal ein, zwei Wochen unterwegs war oder sogar bis zu 6 Wochen in Guatemala. Aber auch einzelne Gruppen, wo ich immer wieder neue Leute kennengelernt habe und die Stories behind, die können so faszinierend sein. Ich habe auch einige Erkenntnisse sozusagen für mich jetzt nach der Reise mitgenommen, dass ich so sage, ja, vielleicht so eine Bergwanderführerausbildung, das könnte so etwas sein, weil ich super gern hike. Ist mir vorher nie in den Sinn gekommen, aber wenn man sich mit anderen austauscht, was die so machen, das gibt so viel Inspiration für einen selbst auch, dass man sich da immer wieder bewegt zwischen allein, in Gruppen, mit bekannten Personen, mit unbekannten Personen, mit Locals. Und das macht die Reise so richtig aus. It's all about people. Und das war bei mir auch so.
Voll. Und nee, aber ich glaube auch, dass also eines dieser größten Misconceptions, Vorurteile über Gruppenreisen ist halt eben, viele Leute haben ja, viele Männer übrigens, wo ich dich nicht so einschätze, weil du auch bewiesen hast, dass du halt eben diese Sachen machst. Aber viele Männer machen keine Gruppenreisen, weil sie Angst vor Idioten haben. Das ist das Feedback, was ich bekomme bei meinen Gruppenreisen. Es sind immer die Frauen, die eine Gruppenreise buchen und sagen, hey, ich will das machen, entweder du kommst mit oder ich mache das alleine. Oder aber die Männer sagen so, nee, wir machen sowas nicht, wir machen das auf eigene Faust. Und es ist einfach so, auch auf unseren Reisen, es sind so coole Gespräche entstehen da und so coole Freundschaften entstehen da, muss ich auch wirklich mal sagen. Ich habe, die sind mein Paradebeispiel dafür, 2 Mädels aus Kiel, die sich auf unserer Reise vor vielen, vielen Jahren kennengelernt haben und unzertrennlich sind. Du kennst eine davon, Julia aus Wales. Die hat dann irgendwann Lisa kennengelernt und die sind seitdem irgendwie auf 5 weiteren Gruppenreisen mit dabei gewesen. Off the Path ist dann immer ihr Ding und die reisen auch so zusammen und das ist einfach so unglaublich cool, das so zu beobachten. Und das ist nicht nur bei dem passiert, es passiert regelmäßig. Und Leute, die sich nach Jahren immer wieder treffen und Kontakt halten. Und das ist richtig cool. Deswegen, also viele Leute haben Angst vor Gruppenreisen. Ich glaube, man muss sich einfach trauen und offen sein. Und das Coole bei uns ist ja zum Beispiel auch, das merke ich auch ganz oft, dass dieser Smalltalk von wer bist du, wo kommst du her, was machst du eigentlich, der entsteht bei uns meistens irgendwie erst nach 5-6 Tagen so, ach so, was machst du eigentlich? Weil man so krass in diese Action und in dieses, wir unternehmen was zusammen, man bildet sofort eine Grundlage, über die man sich unterhalten kann. Und dann irgendwann ist das so, was machst du eigentlich, wenn du nicht irgendwie hier im Swag liegst?
Absolut, absolut. Und deswegen, also ich finde das auch großartig. Ich habe das immer noch mitgenommen hier nach Deutschland, dass ich so die klassische Frage, was ich denn oder was die andere Person beruflich macht zum Beispiel, erst relativ spät stelle. Ich eck damit auch an, weil ich merke, dass die Leute so ein bisschen überrascht sind, so was ich dann für Fragen stelle, wo ich so merke, okay, da ist schon ein Unterschied auch zwischen dem deutschen Alltag und dem, was man auf Reisen hat, zumal man ja auch auf Leute das trifft, die dann, also hier in Deutschland, die ja dann nicht so dieses Reisemindset haben, aber auf, sei es allein oder auch wenn ich in Gruppen unterwegs war, dieses schnell connecten, dieses, man hat irgendwie ein ähnliches Mindset und wenn man es schafft, dann relativ schnell auf den Punkt zu kommen, zu sagen, hier, lass uns mal über wirklich coole, auch persönliche Themen unterhalten, boah, da lernt man so mega, mega viel draus und das verbindet Menschen, das schafft Connections und deswegen kann ich mir das bei deinen Gruppenreisen auch sehr, 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 sehr gut vorstellen, dass es so ist. Und ich bin ja auch mit einigen aus unserer Reise in Wales auch immer noch in Kontakt, weil man so diesen Ankerpunkt hat. Und das ist jetzt bei meiner Weltreise auch, da haben sich auch Freundschaften draus entwickelt. Und das ist etwas, was wirklich bleibt, weil man mit den Leuten dann auch anders kommuniziert als mit vielen Leuten hier daheim. Weil die meisten können sich das hier nicht vorstellen. Aber die man getroffen hat, mit denen kann man die Erfahrung teilen, mit denen kann man sich auch anders über gewisse Themen unterhalten. Und deswegen super, super powerful.
Es ist nämlich so lustig, also wenn man jetzt so zum Beispiel jetzt tatsächlich auf unsere Gruppenreise zurückdenkt, die wir zusammen in Wales gemacht haben. Das war ja mit Unplanned. Dieses Unternehmen ist ja dann leider irgendwann durch Corona insolvent gegangen. Deswegen war das ja eine einmalige Sache, die dann nie wieder stattgefunden hat. Aber lustigerweise, wenn ich heute noch daran zurückdenke, dann denke ich mir so, das ist so das Paradebeispiel, warum es so cool ist, mit fremden Leuten zu reisen, weil wir hatten alle gar keinen Plan. Selbst wir, also ich als off the path, wusste ja nicht, wo es hingeht. Wir haben uns in Frankfurt getroffen, wir hatten einen Umschlag, wir sind zum Flughafen Frankfurt geflogen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Leute wir waren. Ich glaube, wir waren zu 10 oder so, 2, ich weiß es nicht ungefähr. Und dann machen wir den Umschlag, wir haben alle geraten. Ich glaube, viele haben mir nicht geglaubt, dass ich es wirklich nicht wusste, weil ich es erraten habe am Abend vorher. Und naja, auf jeden Fall, wir sind ja da ins Blaue. Also niemand ist jemals dort gewesen. Auch ich bin nicht vorher dort gewesen und wir haben einen Spaß gehabt. Ich erinnere mich noch an diesen einen Abend im Pub, wo Tom oder ich weiß nicht wer dann irgendwie diese Wuff-Wuff-Wuff-Lied da rausgebracht hat und so weiter und so fort. Und es war einfach so, so lustig. Und Jahre später denke ich immer noch daran, ab und zu treffe ich ein paar von denen, wenn wir irgendwie am gleichen Ort sind und sie sehen, wo ich bin. Und das ist Hammer. Und für mich ist es so, weil dass all meine anderen Reisen Spaß machen, das weiß ich, weil ich halt natürlich die Kontrolle darüber habe und ich weiß, wo, was, wann, wie stattfindet und es irgendwie so ein bisschen in die Richtung vorgeben kann. Aber da hatte ich halt überhaupt gar keine Kontrolle über gar nichts und es war einfach so eine coole, lustige Tour mit coolen Leuten und tollen Momenten, die wir am Ende hat jeder seinen eigenen Teil dazu beigetragen und es war cool.
Definitiv. Und auch ein Paradebeispiel für mich zu sagen, okay, vielleicht mal versuchen, nicht so viel im Voraus zu planen, das, was wir in der ersten Folge auch schon thematisiert hatten, sondern also ein bisschen auch sich darauf einlassen, was passiert, sich in so einer Gruppe dann auch zusammenfinden. Klar muss man auch Kompromisse schaffen. Aber wenn man sich da zusammenrauft, dann sind das Erfahrungen. Also ich weiß heute immer noch, wie wir im Auto saßen, laut Musik gehört haben, einfach das Leben gefeiert haben, wild gesungen, gegrölt haben. Und also das sind so Momente, die einen verbinden. Und allgemein aus Reisen gesprochen würde ich sagen, dass das ist, was dann auch bleiben wird. Weil die Erinnerungen, also ob ich jetzt vor dem, also in Mount Fuji, den werde ich irgendwann in 10 Jahren vielleicht nicht mehr so vor Augen haben, wie jetzt diese Momente, wo ich sage, ja, da hatte ich eine richtig coole Zeit mit Leuten, da habe ich Freundschaften vielleicht auch fürs Leben gefunden oder vielleicht auch nur Bekanntschaften für den Moment, mit dem man das dann da geteilt hat und man persönlich halt dann und das dann weiterführt und sagt, boah, wenn ich da jetzt mit Leuten in Kontakt komme, dann kann ich das überall anders auch. Und das ist wie so ein Lawineneffekt, das ist das wird immer größer, wie so ein Snowball-Effekt sozusagen. Das wird immer, immer größer. Das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, das steigt immer mehr und das alles zahlt in das eigene Mindset ein, was man dann unterbewusst auch im Alltag und überall sozusagen ausstrahlt.
Aber es ist bei mir ähnlich, ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Suez-Geschichte denke oder allgemein an meine Reisen, und ich mache ja wirklich viele Gruppenreisen im Jahr. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an diese Reise erinnern. Ich kann mich auch an viele anderen, also an alle anderen Teilnehmer erinnern, aber ich werde mich jetzt nicht an Sighting XY erinnern oder jetzt weiß ich grob, wir sind da mal irgendwo an irgendeinem Strand spazieren gewesen oder wir haben da irgendwie so eine Zipline oder so gemacht oder sonst was. Aber das ist nur so grob irgendwie so da im Hintergrund. Aber so diese zwischenmenschlichen Momente, die sind super präsent. Wenn wir darüber sprechen, kommt jetzt gerade alles wieder. Und ich habe da wirklich sehr, sehr lange nicht drüber nachgedacht.
Ja, und das macht es aus.
Das ist halt eben,
deswegen... Oh ja, das ist so, so wertvoll. Ich bin auch für mich persönlich halt so froh, dass ich ein Hobby etwas gefunden habe, wo ich sage, ja, da lohnt es sich, Geld für auszugeben, weil es eben nicht nur für den Moment hilft, sondern auch für das gesamte Leben hilft. Und deswegen ja, bin ich auch so, so happy, dass ich zu einem Menschen geworden bin, der auch gerne kommuniziert, der gerne Erfahrungen teilt, der auch super gerne über persönliche Dinge redet. Und das wünsche ich irgendwie jeder und jedem, sich da auch in eine ähnliche Entwicklung oder in eine ähnliche Richtung zu entwickeln.
Ja, absolut. Ganz, ganz, das war gerade ein sehr, sehr krasser Exkurs von Swag in Uluru zu Botswana und nach Wales. Und jetzt gehen wir wieder zurück nach Australien beziehungsweise weiter nach French Polynesia, wo du warst. Ich habe gerade vor ein paar Tagen eine Folge dazu aufgenommen. Und die wird vielleicht vor dir oder nach dir erscheinen, das weiß ich jetzt gerade noch nicht, aber jetzt würde mich mal deine Sichtweise auf die Dinge interessieren. Wie hast du French Polynesia wahrgenommen und auf welchen Inseln warst du dort?
Ja, ich war auf zwei Inseln, ich war auf Tahiti und auf Moorea. Ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen dem Budget geschuldet, weil alle anderen Inseln dann schon etwas weiter weg sind. Man viele Inseln auch nur per Flugzeug erreicht oder per mehrstündigen oder teilweise sogar mehrtägigen Bootsfahrten. Von daher habe ich mich auf die beiden Inseln fokussiert, wo, glaube ich, auch die meisten Menschen sind. Und ja, und ich war von French Polynesia also auch total gefesselt. Ich glaube, Tahiti ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Tatsächlich. Also mir hat Tahiti auch sehr gut gefallen, aber es sind jetzt nicht so diese absolut tollen Strände, türkisblau, die man vielleicht so eher von Moorea zum Beispiel oder auch von Bora Bora kennt. Da ist zum Beispiel Black Sand Beach fast überall. Und mit Papeete, eine Stadt, die dann nicht so spektakulär ist wie vielleicht andere Städte, auch wie andere Islands steht da sozusagen. Aber trotzdem ist das so ein Ort gewesen, der mich so fasziniert hat, weil man gerade auf Moorea so diesen Mix hat zwischen, du kannst in den Dschungel reingehen, ins Inland reingehen, du kannst dich fast sogar überqueren zu Fuß, bist dann mitten im Dschungel, mitten in Wäldern. Es ist sehr luftfeucht, klar, alle zwei Stunden regnet es dann da mal und bist du klitschnass, aber du gehst irgendwie immer weiter, weil du super viel Wildlife da siehst und so richtig Teil der Natur bist. Das so zum einen. Zum anderen dann aber auch die super schönen Strände zur Erholung. Du kannst mit dem Fahrrad die Insel umrunden. Ich hatte das außerordentliche Glück, dass ich zur Wave Season da war, was auch schon ein Privileg ist, absolut. Und das so gepaart mit diesem Südsee-Charakter, dass man auch so, ja, mal so einen Cocktail so zwischendurch trinkt oder leckere Shakes. Und das so in Kombination hat es super, super cool für mich gemacht.
Und dann hast du ja gesagt, dieser krasse Kontrast, da irgendwie um 20 Uhr werden die Bordsteine hochgeklappt und dann rüber nach L.A., also ist ja übrigens auch die Standardroute, ne? Wenn man von Europa nach Tahiti möchte, fliegt man ja auch über L.A. Und entsprechend gibt es da eigentlich auch relativ viel Flugangebot. Und dann bist du nach Las Vegas, wo du dann mit deinen Freunden wahrscheinlich irgendwie komplett eskaliert, weil man ist nur einmal in Las Correct. Vegas.
Genau. Genau, also ein kompletter Kontrast, der mir persönlich auch geholfen hat. Also das zieht sich durch die gesamte Reise, dass ich bin das irgendwann mal angeguckt. Ich habe ungefähr alle 3,5 Tage das Bett gewechselt, was schon ein doch flottes Reisetempo ist, wenn man bedenkt, dass ich auch bewusste Pausen eingelegt habe, wie zum Beispiel einen Monat auf Bali. Aber so diese neuen Eindrücke sozusagen, auch teilweise so diese Cuts von einer Insel in eine Stadt, dann in die Wüste und dann 2 Wochen später dann wieder in ein Großereignis in Mexico City zum Beispiel. Das hat mir immer sehr viel Energie gegeben, während es bei anderen dann vielleicht auch eher Energie nimmt. Die reisen dann etwas langsamer. Aber ich habe so gelebt von diesen Kontrasten, weil ich für mich dann persönlich festgestellt habe, okay, ich kann jetzt gar nicht so richtig müde werden von zum Beispiel von dem Strand, weil ich da meistens nur so 2-3 Wochen war und dann weitergereist bin in einer Region, wo es dann keine Strände mehr gab. Das ist dann jeder und jedem selbst überlassen. Aber generell ist das so, dass mir das immer geholfen hat. Und diese Erfahrung war ja der krassesten von French Polynesia in die USA. Was sicherlich ja auch cool war, auch rein von den Leuten her. Also zum ersten Mal nach 8 Monaten dann bekannte Gesichter gesehen. Nicht beim Backpacker ABC sozusagen, wo kommst du her, wie heißt du, welchen Akzent sprichst du, wo warst du, wo willst du hin, was sind so deine Highlights, hin zu ganz normalen Alltagsgesprächen, wo ich zunächst erst mal so ein bisschen überfordert war, aber dann nach 2 Stunden auch gemerkt habe, okay, es ist so wie immer, und was mir aber auch eine unglaubliche Sicherheit irgendwie gegeben hat. Und dann aber direkt danach, so nach 5 Wochen war ich dann unterwegs mit Freunden, dann wieder in das Solo-Traveling reinzukommen und dann wieder einen neuen Kontrast in einen ganz anderen Kontinent, von den USA Richtung Mittelamerika, wo die Verhältnisse ganz anders sind. Und diese Wechsel, die haben mir persönlich sehr geholfen, ist aber auch etwas, wo jede und jeder sehr bewusst auch mit sich selbst umgehen muss und sagen muss, was tut mir gut?
Ja, aber das ist interessant. Du hast ja also wirklich so ein Yin und Yang Konzept angesetzt, so schwarz-weiß, also immer diese krassen Kontraste, die dich halt dann vielleicht aber auch immer genug abgelenkt haben, um halt eben keine, ne, wir haben das Thema in der ersten Folge, Travel Fatigue, damit dir es nicht so oft aufkommt, weil man sich halt immer wieder dafür bewusst entschieden genau. hat. Jetzt ist Strand und dann ist in 3 Wochen Berge.
Genau, genau.
Jetzt bist du dann in Zentralamerika gewesen, hast gesagt, du bist dann von Mexiko bis nach Costa Rica runtergereist. Das sind ja wirklich viele Länder, die jetzt dazwischen irgendwie kommen. Was ist da so hängen geblieben? Was sind solche Erlebnisse, die, was auf dem Fuego?
Und ich würde sagen, also ich habe ja zu Indonesien schon gesagt, dass ich absoluter Vulkan-Fan bin, und ich habe so verschiedene Statistiken auch für mich aufgestellt, also so beste Länder und beste Aktivitäten. Das war mit Sicherheit die schwierigste Statistik, die ich für mich aufgestellt habe, und sage da, dass der Fuego und dieser Tag, der 11. November 2024, die krasseste Aktivität für mich persönlich war. Das fand ich so faszinierend, da, keine Ahnung, 50 bis 100 Meter nur von diesem Vulkan weg zu sein, mitten in der Nacht, auch da wieder Sternenhimmel. Die Umgebung, die war schon beeindruckend an sich, aber alle Augen waren nur auf diesen Vulkan gerichtet. Und deswegen würde ich sagen, dass der Fuego die Aktivität war, die mir am meisten sozusagen in meinem Kopf hängen bleibt. Aber Guatemala an sich ist, glaube ich, eins meiner, mindestens in den Top 5, vielleicht sogar Top 3 insgesamt, weil das ein so, so vielseitiges Land ist. Nicht mehr so untouristisch, wie man denkt. Also es ist im Kommen, das Land. Und es hat weit, weit mehr zu bieten als den Fuego. Ich habe dort zum Beispiel auch einen Sprachkurs besucht am Lake Atitlan. 3 Wochen versucht, so grundlegende Spanisch zu lernen. Von daher, Guatemala, ein Land, was ich absolut empfehlen kann. Tolle Strände auch auf der Karibikseite, tollen See, Vulkanwanderungen, Pools in Semuc-Champey, die sehr beeindruckend sind, Maya-Städten in den Tikal, also sehr geprägt. Nicaragua, das Nachbarland, oder ja, fast Nachbarland, El Salvador war noch dazwischen. Aber Nicaragua auch mit sehr vielen Vulkanen, mit sehr, sehr wenigen Touristen, auch sehr, sehr prägende Erfahrung für mich gewesen. Ich habe Weihnachten und Silvester in Nicaragua gefeiert, was auch, ja, an sich schon sehr, sehr außergewöhnlich ist, das am Strand zu feiern, aber auch da so mit den Leuten. Aber man merkt halt, je weniger touristisch ein Land ist, desto offener sind auch die Leute. El Salvador ist ein Land, ich glaube, das Land meiner 30 Länder, wo ich sage, dass da die freundlichsten Menschen waren. Weil da hat man gemerkt, dass aufgrund der politischen Lage das Land sich erst vor 2-3 Jahren für den Tourismus mehr öffnen konnte. Und das merkt man, weil die Leute, die sind neugierig, die sind gespannt, die wollen Informationen haben von Reisenden. Und es ist nicht so, wie vielleicht manchmal in so Ländern wie Thailand, zum Beispiel, wo die Einheimischen auch müde werden von den Touristen, wo sie das Gefühl haben, sie überschwemmen das gesamte Land. Das war in El Salvador zum Beispiel anders.
Wandelnder Geldbeutel.
Korrekt. Genau. Korrekt.
Wandelnder, fordernder Geldbeutel. El Salvador, das hätte mich jetzt sowieso richtig krass interessiert, weil das ist wirklich ein Land, das ist das gefährlichste Land der Welt gewesen. Die höchste Todesrate. Gangs haben dieses Land regiert und dann kam dieser Präsident, der nicht nur das ganze Geld in Bitcoin gesteckt hat und da richtig viel rausgeholt hat aus diesem Bitcoin, sondern hat halt eben dieses Land komplett aufgeräumt, sodass es nun eines der sichersten Länder der Welt ist. Wie reißt es sich durch El Salvador? Du hast gesagt, die Leute sind neugierig, weil sie halt eben so wenig Leute kennen, aber was ist das Bild vor Ort? Kann man sich tatsächlich sicher vor Ort frei bewegen?
Also ich habe mich in El Salvador zum Beispiel mit am sichersten gefühlt in gesamt Lateinamerika, was natürlich auch so ein bisschen Glücksfaktor auch sein kann. Und ich war insgesamt, glaube ich, 10 Tage in El Salvador, was auch daran liegen kann, dass ich mich eher in touristischeren Regionen aufgehalten habe. Ja, das kann ein Faktor sein. Aber da sind wir auch nachts noch durch Santa Ana zum Beispiel gelaufen und sind da in Restaurants gegangen und wurden da herzlichst begrüßt. Die Leute, die hatten so viel Spaß, mit uns Karten zu spielen, mit uns für uns Essen zu machen und mit uns Erfahrungen auszutauschen. Von daher würde ich das definitiv bestätigen, El Salvador eins der sicheren Länder. Und wenn man so ein bisschen darauf achtet, wie man in Lateinamerika reist, dann würde ich auch generell sagen, dass das in den allermeisten Fällen auch eine doch ziemlich sichere Angelegenheit sein kann. Nur ist es mir da halt extrem aufgefallen, weil ich habe mal in Santa Ana, das ist so im Nordwesten des Landes, da habe ich eine Free Guide Walking Tour gemacht, die sehr prägend in meiner Erinnerung geblieben ist, weil unser Guide, ich glaube Anfang 20 gewesen, sieht schon ein bisschen älter aus, aber der hat das so, so authentisch rübergebracht, indem er eben nicht auf jedes einzelne Baujahr von einer Kirche oder von einem gewissen Gebäude gegangen ist, sondern so seine eigene Geschichte und die Geschichte des Landes erzählt hat, die alle von uns fassungslos zurückgelassen hat, so nach dem Motto, was ist hier noch vor 3, 4, 5 Jahren passiert, aber auch aufgezeigt hat, wie sich so etwas verändern kann und so richtige Insights gegeben hat, wie was mit den Leuten früher passiert ist, wie sie sich gewandelt haben und wie sehr sie sich auch diesen Change, der jetzt durch den neuen Präsidenten oder relativ neuen Präsidenten auch initiiert wurde, auch gewünscht haben. Und das sind so Dinge, die man oft in solchen Ländern dann erlebt, die eben nicht so auf der klassischen Urlaubsliste stehen.
Ja, ich meine, das macht ja auch so ein bisschen was, ne? Wir als Mekka-Deutschen, wobei ich muss sagen, wir meckern nicht alle, ne? Also so Leute wie, es gibt ja so sehr viele wie uns, die halt durch die Welt reisen und gerne reisen und viel reisen. Ich glaube tatsächlich in unserer Hörerschaft finden sich mehr davon als von der anderen Sorte. Aber das ist dann schon immer sehr erstaunlich, oder? Wenn man in so einem Land ist, was so einen krassen Wandel geschafft hat. Und das geht ja nur mit dem Rückgrat der Bevölkerung, mit dem, ja, wir können das. Ja, wir wollen das. Und dann in einem unglaublichen Tempo.
Ja, ja. Also absolut faszinierend. Das war wirklich, das ist für mich auch so ein Paradebeispiel, dass man versuchen sollte, auch nicht zu sehr auf Medien zu hören. Natürlich sollte man sich schon auch inspirieren lassen, was es aktuell für Reisewarnungen etc. gibt. Ja, das gehört dazu, auch zu einer guten Vorbereitung. Aber bitte, bitte nicht nur auf das Vertrauen, was in den Medien dargestellt wird, sondern auch versuchen, viel mit anderen Travelern zu reden, viel in den Austausch mit Leuten zu gehen, die kürzlich erst in einem Land waren und da habe ich dann auch gemerkt, ja, ich habe so viel Positives über El Salvador gehört. Ich bin jetzt einer derjenigen, die auch sagen, boah, ich war eigentlich viel zu kurz in dem Land mit einer guten Woche. Da kann man auch easy 2 bis 2,5 Wochen verbringen, weil einfach die Menschen, die Kultur und das, was man da sieht, was man da merkt, auch diesen noch nicht so touristischen Fortschritt, das gibt einem super viel, wenn man sich daran bewegt und so ein Land in seiner Ursprünglichkeit sozusagen noch kennenlernt. Und das ist etwas, was mich ja total an El Salvador auch fasziniert hat.
Ja, und das ist das Gute. Hier im Podcast hat man immer relativ frische Erlebnisse von vielen Leuten. Ein anderes frisches Erlebnis, von dem ich jetzt auch gespannt bin. Du hast gesagt, du hast Silvester und Weihnachten in Nicaragua verbracht. Ein Land, was sich sehr, sehr krass verändert hat, zum Beispiel in den letzten Jahren. In die ganz andere Richtung. Mehr so ein Diktaturstaat geworden. Freiheit ist auch nicht mehr so ein großes Ding. Ich würde sagen, so vor 15 Jahren bin ich sehr viel in Nicaragua gewesen. Sehr, sehr viel. Freiheit, was Costa Rica, Pura Vida jetzt ist, Nicaragua war halt eben total entspannt. San Juan del Sur, da oben, das war einfach alles total entspannt. Wie war das Erlebnis für dich? Wie frei war das im Vergleich?
Ja, es war schon ein bisschen weniger frei. Ich glaube, insgesamt hatte ich auch in Nicaragua also keine unangenehmen Situationen, auch keine unangenehmen Gespräche mit Locals, was vielleicht dann aber irgendwann auch aufgrund meines limitierten Spanisches dann vielleicht auch so ein bisschen, also wir gar nicht zu dem Punkt gekommen sind. Aber ich kann mich schon an ein, zwei Situationen erinnern, wo es so ein bisschen creepy auch war. Also am zweiten Weihnachtsfeiertag, da bin ich im Vulkan zum Beispiel hochgegangen in der Nähe von Leon auf eigene Faust. Und da habe ich dann auch Leute getroffen, die dann auch auf mich eingeredet haben, auch so ein bisschen, wo ich nicht genau wusste, ja, was wollt ihr jetzt von mir? Im Prinzip wollten sie dann so ein bisschen Geld von mir haben. Aber das sind ja schon so Verhältnisse, wo ich auch gemerkt habe, okay, das ist aktuell zumindest schon etwas anders als in einem Land wie El Salvador zum Beispiel, wo man auch in den größeren Städten wie Leon, wie Granada auch gemerkt hat, ja, der Wind wird so ein bisschen anders. Aber zum Glück keine wirklich negativen Erfahrungen gehabt in Nicaragua.
Okay, sehr cool. Dann, also zeitlich bedingt müssen wir jetzt ein bisschen uns sputen. Costa Rica zusammengefasst?
Ist schnell zusammengefasst, war ich nur eine Woche. Ist für mich definitiv ein Urlaubsland. Es ist kein Backpacker/Reiseland. Von daher bin ich relativ schnell durch. Es ist auch ein sehr teures Land, im Gegensatz zu den anderen Ländern wie Nicaragua und El Salvador und Guatemala zum Beispiel. Definitiv ein Land, was ich vorher auch schon so ein bisschen ausgeklammert habe für diese Reise, sondern das dann eher nochmal als Urlaub machen werde, beziehungsweise vielleicht auch immer mal auf deine Gruppenreise mitkomme, weil ich meine, Costa Rica prägt, also es ist halt ausgeprägt durch das Wildlife, durch die Tierwelt, auch da aber wieder durch den Mix zwischen, du hast so viele Regenwälder dort, du hast dieses pura Wiedergefühl, was schon irgendwie hindurchkommt, aber auch den amerikanischen Tourismus, den man dann an der einen oder anderen Stelle dann schon merkt, der das Preisniveau auch heben lässt und deswegen war ich dort noch eine Woche. Aber will ich definitiv
auf jeden Fall, das ist ein Land. Das, was du jetzt alles erzählst, es erinnert mich an die Nicoya-Halbinsel sehr und an die Westküste da rund um, wie heißt der Ort? Jaco. Das ist sehr, sehr krass amerikanisch. Viele große Bauten, sehr, sehr, sehr teuer. Auch so bei Puerto Limón und so da die Ecke, das auch. Und wenn man aber zum Beispiel Corcovado Nationalpark, da wo wir ja zum Beispiel sind und auch diese Rafting, also ist alles, das Land ist teuer, unsere Reise ist teuer. Also wenn man sich den Preis anschaut, dann weiß man, was ist. Aber es ist ein unglaublich abwechslungsreiches Land. Und dieses Wildlife, total, total irre. Und unsere Reise, komm mit, da dieses ganze Amerikanische bekommst du gar nicht so krass mit und es ist einfach wirklich total, total wild, total cool. Argentinien wissen wir, erster Tag direkt überfallen worden, nicht so geil. Du hast gesagt, das ist ein Lowlight, aus dem du ganz viel gelernt hast. In dem Falle dann vielleicht sogar fast sowas wie ein Highlight geworden in einem übertriebenen Sinne. Du bist durch das Land gereist. Was mich aber interessiert ist, also Teil von Argentinien, ist ja dann auch die Antarktis, weil das ist der einzige Ort, von dem du aus in die Antarktis kommst, in Ushuaia. Wie bist du an diese, war das von Anfang an geplant, dass du die Antarktis machst? War das von Anfang an gebucht oder bist du hin und hast eines dieser super Last-Minute-Plätze dir irgendwo
ergattert? Nee, es war nicht super Last-Minute. Ich habe es ungefähr 3 Wochen vorher gebucht. Es war überhaupt nicht geplant. Ich war ganz weit weg davon.
Das ist für Antarktis schon sehr Last-Minute. Ich glaube, das wird sehr, sehr weit vorausgebucht.
Das stimmt. Das ist richtig. Genau. Und da hatte ich dann auch Glück, dass ich dann einen Spot noch bekommen habe. War aber super spontan entschieden, also ungefähr so 3 Wochen. War auch ein Zufall, dass ich überhaupt darauf gekommen bin, weil ich mit einem Kumpel, der mich dann später in Brasilien und Kolumbien besucht hat, wir hatten über Flugpreise getextet. Und ja, aus der Weltreiseperspektive habe ich schon auch eine andere View auf das Thema auch Geld gehabt, weil ich natürlich auch viel bewusster gereist bin als Leute, die mich dann besucht haben und ihren Urlaub mit mir verbracht haben. Und dann meinte ich so, ja, das ist ein relativ teurer Flug in Anführungsstrichen von Rio nach Bogota. Und dann hat er mir einen Link geschickt mit Naturrichtung Antarktis mit dem Hinweis, ja, das ist teuer. Und es war auch abartig teuer, was er mir da geschickt hatte. Aber diese Idee von wegen, oh ja, Antarktis, vielleicht gibt's da auch noch was anderes, die blieb irgendwie im Kopf. Habe dann jemanden angeschrieben, den ich auf French Polynesia kennengelernt habe, der auf einem Schiff gearbeitet hat, was da gerade von French Polynesia nach in die Antarktis gefahren ist, und habe den so gefragt, ja, welche Agencies, welche Touranbieter kennst du denn, die Touren anbieten? Und so bin ich dann auf tatsächlich ein niederländisches Unternehmen gekommen, die eine solche Tour anbieten. Auch, ja, ich sage auch noch relativ preiswert, auch wenn es halt für die 10 Tage ungefähr 5.500 Euro ausgegeben, was für mein Budget halt unfassbar viel Geld war, aber an sich, glaube ich, noch in Ordnung ist. Es ist ein bisschen rustikaleres Schiff gewesen. Nicht so das Kreuzfahrtschiff, was man sich vorstellt, sondern eher ein Expeditionsschiff, wo die Crew auch sehr, sehr bewusst mit dem Thema Naturschutz umgegangen ist und wo wir auch viel über das Leben dort gelernt haben. Und es eben dann nicht so ein Luxusdampfer war, sondern eher, also ich bin in einer Kabine untergekommen, in einer Viererkabine. Also es war alles sehr einfach und rustikal gehalten, was genau meinem Reisestil auch entsprach. Und so konnte ich auch viele Leute auch treffen sozusagen, die ein ähnliches Mindset hatten. Und ja, dann relativ spontan entschieden, dort den Weg auf mich zu nehmen. Ich meine, man braucht 2 Tage hin, um überhaupt an den nördlichsten Punkt der Antarktis zu kommen und 2 Tage wieder zurück. Über eine Passage, die für schwierige Wetterverhältnisse bekannt ist. Aber das sind auch so Themen, wenn man dann vor Ort ist, die einen so krass prägen, die werde ich nie, nie wieder vergessen. Wenn ich Werbung hier teilweise sehe im Fernsehen, wenn ich Dokus gucke, dann kann ich selbst kaum glauben, dass ich mal da war. Und das ist aber ein weiteres Beispiel, wo ich Leute immer wieder auch ermutigen möchte, nicht zu viel im Voraus zu planen, sondern auch offen zu sein für Dinge, die man auf dem Weg auf den Teller gelegt bekommt, sozusagen, wo man inspiriert wird durch andere Leute. Und die Antarktis war ein so ein Beispiel.
Ja. Willst du Werbung für die machen?
Ja, kann ich machen. Ich habe das mit Oceanwide gemacht. Die kann ich wirklich empfehlen. Tolles Gesamtpaket gehabt. Wie gesagt, mir war auch das Thema wichtig, wie sie mit dem Thema Naturschutz umgehen, wie sie sensibilisieren auf das Wildlife, auf das Leben dort in der Antarktis. Und das hat mir schon gut gefallen, dass sie wirklich auch viel dafür gemacht haben, dass es ein Erlebnis sozusagen ist, wo die Leute sehr, sehr bewusst auch dahin fahren und sich nicht komplett daneben benehmen, sondern klar strukturiert mit klaren Regeln, die ja teilweise viel, viel strikter sind als das, was wir auf dem Rest des Planeten haben. Und deswegen kann ich die wärmstens empfehlen.
Also das ist auch ein guter Preis, ne? Also ich ich folge einem Unternehmen, die wirklich super Last Minute machen, wo du halt innerhalb von wenigen Tagen halt hin musst und dann kriegst du es halt schon auch sehr, 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 sehr günstig, aber ja, Antarktis ist trotzdem auch immer noch ein teures Pflaster.
Soll es auch sein. Also
ist auch ist wichtig, wollte ich gerade sagen. Also manche Dinge, das ist so eine Sache, wo ich kriege so Nachrichten so, boah, ey, eure Reise in Botswana, Okavango-Delta, die ist so teuer. Und ich sage so, ja, und die ist noch günstig. Also die müsste eigentlich noch viel teurer sein, weil der Preis limitiert die Masse. Und solche Orte verkraften keine Masse. Wenn sagen wir mal, wenn die Antarktis irgendwann, also hoffentlich wird die das nie, aber wenn die dann irgendwann nur noch, weiß nicht, 1500 Euro kosten würde, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Also solche Orte dürfen nicht so günstig sein. Sie müssen über den Preis limitiert sein. Und ja, es ist schade, dass sich nur eine ganz bestimmte Klientel diese Orte leisten kann, dass dieses Thema mal beiseite gelegt. Aber es muss halt einfach limitiert sein. Auch das Okavango-Delta ist wichtig, dass es so teuer ist und so limitiert ist. Erstens haben die Einheimischen mehr davon und auch die Nationalparks und die Gebühren und so weiter und so fort, das Land. Aber die Natur, das ist eigentlich das Allerwichtigste, was dabei geschützt werden sollte, dass ganz, ganz wenig Leute da eben hinkommen. Wir kommen langsam zum Ende unserer Folge, und zwar das Thema Finanzen. Wir haben mit einem ganz großen Fragezeichen gestartet. Das Leben in Deutschland ist auf die Dauer der Zeit teurer als so eine Reise mit diesen vielen, vielen Highlights, die du ja schon alle irgendwie angesprochen hast. Wir haben jetzt Brasilien und Karneval und so weiter alles mal ausgelassen, aber du hast es ja mal so kurz angeteasert. Was kostet uns das Ganze?
Also ich habe insgesamt 36.000 Euro ausgegeben. Ich beziehe mich mal auf 510 Tage. Das waren so die knapp anderthalb Jahre, die ich wirklich am Stück unterwegs war. Ich bin dann nach Hause gekommen letztes Jahr im Juni, habe erst einen neuen Job gesucht, den ich im Januar diesen Jahres begonnen habe, und war dann aber nochmal 2 Monate in Asien unterwegs. Das klammere ich mal aus. Also es sind 36.000 Euro gewesen. Und ich versuche das noch so ein bisschen greifbarer zu machen, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich klammer vielleicht mal die Antarktis aus, die so mit ungefähr 5.500 zu Buche schlug, und auch den USA-Roadtrip, wo ich vorher auch schon mit meinen Freunden sozusagen gespart habe. Und komme dann so bei ungefähr 28.000 Euro raus, die ich dann so für knapp 500 Tage ausgegeben habe. Aber wenn man das so ein bisschen runterrechnet, dann bin ich so ungefähr bei 57 Euro, die ich pro Tag ausgegeben habe. Inklusive allem. Also da sind die Flüge dabei.
Da ist auch der Monat auf Bali.
Da ist der Monat auf Bali. Alles mit drin. Flüge. Alles mit drin. Für 57 Euro im Schnitt. Das sind 57 Euro. Und wenn man das jetzt mal 30 rechnen würde, nehmen wir mal 60 mal 30, dann sind wir bei 1.800 Euro, die ich im Monat so im Average ausgegeben habe. Und ich meine, ich ziehe jetzt selbst im Mai in meine erste eigene Wohnung wieder seit 3,5 Jahren. Da werde ich das auch merken, wie es ist, Miete zu zahlen, die Nebenkosten zu zahlen und das Alltagsleben sozusagen in Deutschland zu bezahlen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich am Ende des Monats bei mehr als 1.800 Euro rauskommen werde.
Ja, ja. Nomadic Matt, der Name sagt dir vielleicht was. Das ist ein amerikanischer Reiseblogger, der so eines der Urgesteine der Reiseblogger-Szene, die schon seit sehr, sehr lange. Und der hat vor eines seiner Bestseller, sein erstes Buch, hieß Around the World with $50. Er hat das inflationär dann irgendwann letztes Jahr nochmal Neuauflage gemacht, das ist Around the World in $75. Du solltest vielleicht das nächste Around the World Buch mit 65 Euro pro Tag veröffentlichen, weil das wirklich echt, echt, also ich weiß aus Erfahrung, weil ich sehr, sehr viel reise, wie günstig das Reisen auf der ganzen Welt sein kann, wenn man zu Hause nicht gemeldet ist und hier halt eben auch nicht diese ganzen fortlaufenden Kosten halt hat. Dass selbst mit Auslandskrankenversicherung, wenn man Kanada und USA ausklammert oder halt eben sich nur für diese zwei Reisen oder Destinationen dann eine Auslandskrankenversicherung holt, wie günstig die auch ist. Wenn man Deutschland rauslässt und diese Länder, dann ist das echt total irre. Dass es dann doch so wenig ist, hätte ich jetzt ehrlich gesagt
Auch ja, es kommt halt auch immer so ein bisschen
aufs Setting. Wir sprechen ja jetzt Post-Corona, das ist halt das Wichtige. Wir sprechen Post-Corona, Pre-Iran-Krieg. Aber das ist jetzt nicht mit inkludiert, die steigenden Kerosinpreise und Benzinpreise und Dieselpreise und so weiter. Aber es ist nach Corona. Corona hat die goldenen 2010er Jahre, die ja die besten Jahre zum Reisen, zum Fliegen waren, wo die Preise wirklich auf der ganzen Welt extrem, extrem günstig waren, hat Corona kaputt gemacht. Und trotzdem hast du es geschafft, so eine krasse Weltreise für einen sehr, sehr krassen Preis zu erleben. Und du hast nicht wenig erlebt.
Genau. Also man muss auch dazu sagen, natürlich ist das immer so ein bisschen ein paar Voraussetzungen dann auch verbunden. Also ich habe viele, viele Nächte auch in Hostel-Dorms verbracht, also Mehrbettzimmern.
Ja, klar.
Das gehört dann irgendwie dazu. Ich habe insgesamt, ich glaube, 30 Flüge genommen insgesamt in anderthalb Jahren, was, glaube ich, schon sehr wenig ist. Auch da war es mir immer wichtig, auch auf meinen eigenen Footprint zu achten, möglichst wenig zu fliegen, möglichst viel auch mit Bussen unterwegs zu sein und auch möglichst viele Einheimische auch mit den Busfahrten oder mit den Zugfahrten zu unterstützen. Also manchmal ist der Komfort dann ein bisschen schwierig. Ich habe einen gesamten Monat nur in Nachtbussen verbracht. Das gehört dann dazu, wenn man so günstig reist. Aber es ist möglich.
Ja, klar. Also das muss man nicht natürlich dann, wenn man, das ist immer so.
Genau.
Wenn man bereit ist am Komfort oder halt umzusteigen und solche Sachen und halt eben nicht die tollen Zeiten zu nehmen und immer den morgens den Red-Eyed-Flight zu nehmen und nicht den irgendwie um 10. Das sind alles solche Sachen, die halt natürlich den Preis senken, beziehungsweise den Preis halt eben auch steigern. Aber wir zeigen ja einfach nur, was möglich ist, und jeder muss selber entscheiden, ob er das will oder nicht will. Patrick, für mich ist es eine riesengroße Inspiration. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst und uns zwei tolle Folgen mitgebracht hast. Wir verlinken dich und alles in den Shownotes. Und es war mir eine riesengroße Ehre mal wieder, dass du dabei warst.
Ja, die Ehre war ganz meinerseits. Vielen Dank, dass ich meine Erfahrungen hier scheren durfte.
Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns in Botswana oder Costa Rica oder in Hannover. Jetzt bist du weggezogen, aber wir sehen uns.
Genau, auf jeden Fall.
Danke dir
für alles. Danke dir, Sebastian.